Fragen, wenn man noch nicht so ewig lange miteinander unterwegs ist, obwohl wir inzwischen in Wiesloch-Walldorf zu den am längsten verheirateten Ehepaaren fast gehören, und es dann mich immer schon mal ein bisschen wundert. Aber wenn ich aus meinem Erfahrungsschatz sprechen müsste und über Ehe nachdenken müsste, dann würde ich mich hier nicht hinstellen. Ich stelle mich hier hin, weil ich glaube, dass dieses Buch, das wir miteinander lesen im Gottesdienst, die Bibel, einen Erfahrungsschatz hat, der unglaublich großartig ist. Und ein wichtiger Bestandteil dessen, was ich heute predigen will, ist: Schaut einmal da rein und lest einmal auch, wenn es um Ehe geht, mit dem Blick, was will mir Gottes Wort sagen zur Ehe? Und ich glaube, dass das sehr, sehr viel spannender ist, als die meisten von euch denken. Ich habe euch einen Text mitgebracht, der euch dazu hoffentlich so richtig schön provoziert und Spaß macht. Ich lese aus dem ersten Buch Samuel, aus dem ersten Kapitel, die Verse 1 bis 8. In Ramathaim, im Gebirge der Sippe Zuf, im Bergland von Ephraim, lebte ein Mann namens Elkana. Elkana hatte zwei Frauen, Hanna und Peninna. Peninna hatte Kinder, aber Hanna war kinderlos. Elkana ging einmal in jedem Jahr mit seiner Familie nach Schilo, um zum Herrn, dem Herrscher der Welt, zu beten und ihm ein Opfer darzubringen. Beim Opfermahl gab Elkana seiner Frau Peninna und allen ihren Söhnen und Töchtern je einen Anteil vom Opferfleisch. Hanna aber bekam ein Extrastück, denn er liebte sie, obwohl der Herr ihr Kinder versagt hatte. Darauf begann Peninna regelmäßig zu sticheln und suchte Hanna wegen ihrer Kinderlosigkeit zu kränken. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn gingen. Peninna kränkte Hanna so sehr, dass sie weinte und nichts essen konnte. Elkana fragte sie dann: Hanna, warum weinst du? Warum isst du nichts? Was bedrückt dich? Hast du an mir nicht mehr als an 10 Söhnen? Eine Geschichte über eine Mehrehe. Und ihr werdet euch denken, irgendwie geht das ja nicht. Der kann uns ja jetzt hier nicht erzählen, sucht euch noch eine Frau. Es fällt auf, man stolpert drüber, Elkana hatte zwei Frauen, und in diesem Bibeltext wird das gar nicht weiter kommentiert. Obwohl auch im ersten Teil der Bibel gilt: Die Ehe ist die Verbindung von einem Mann, einer Frau und einem Versprechen, das für ein Leben lang gilt. Ein Mann, eine Frau, ein Versprechen, ein Leben lang. Kann man sich relativ gut merken. Und das ist die Zielvorgabe, die auch im Alten Testament natürlich für die Ehe gegeben wird. Aber hier wird schlicht und ergreifend berichtet, die Lebenswelt in diesem ersten Teil der Bibel ist eine andere, ist eine Lebenswelt, in der Mehrehen kulturell selbstverständlich waren. Dass es sie gab. Ob sich jeder das leisten konnte, so zu leben, weiß ich nicht. Und ob jeder das so lebte, weiß ich auch nicht. Aber es kam immer wieder vor. Und es wird ohne moralische Entrüstung berichtet: Elkana hatte zwei Frauen. Das ist einfach mal so. Das Spannende dabei ist: Was passiert? Natürlich geht das mit diesen beiden Frauen unter einem Dach nicht so wirklich gut. Ich zeige euch mal, wie es dann ausgesehen haben mag. Elkana hatte zwei Frauen. Es gibt keine Weisung und es gibt kein Vorbild für uns, wenn wir einfach sagen: Okay, so wie Elkana, so sollte ich mich auch verhalten, und so wie seine Frauen, sollten sich die Frauen hier verhalten. Kein Vorbild, keine Weisung für eure Ehe, aber die Beschreibung einer Realität in dieser Familie. Es geht um die Erfahrungen, die diese Familien, auch die Familie mit den Mehrehen im ersten Teil der Bibel, miteinander gemacht hat. Und wenn man sich die anschaut, lernt man für das eigene Leben. Auf Gottes Wort hören, das muss ich vielleicht vorwegschieben, heißt nicht zu fragen, was erlaubt ist und was verboten ist. Denn dann könntet ihr jetzt auf die Idee kommen und sagen: Okay, mit meiner einen Frau, ja okay, aber da ist noch eine, die lieb ich und die würde ich gerne noch dazu heiraten. Und das durfte der Elkana ja auch, und dann vielleicht darf ich das auch. Auf Gottes Wort fragen bedeutet fragen, was auf Gottes Wort hören bedeutet zu fragen, was Gott will. Und was Gott will, bedeutet, dass ich wahrnehmen muss, was Menschen mit ihren Entscheidungen und in bestimmten Situationen erlebt haben. Und es wird sehr unmissverständlich deutlich in dem ersten Teil der Bibel, dass da, wo mehr Ehen gelebt wurden, ganz bestimmte Probleme aufgetaucht sind. Probleme aufgetaucht sind, die offensichtlich auch damit zu tun hatten, dass Menschen diesen Vorgabe, ein Mann, eine Frau, ein Versprechen, ein Leben lang, nicht leben wollten oder konnten. Und immer wenn beschrieben wird, wie dann so eine Großfamilie, wir würden heute vielleicht Patchwork-Familie sagen, wie die miteinander lebten, wird sehr nüchtern davon berichtet, dass das nicht wirklich ideal ist. Und das Ideale im ersten Teil der Bibel für Beziehung miteinander ist immer das Ideal von einem Mann und einer Frau. Lest euch das Hohelied durch. Lest euch das Spruchbuch durch. Oder die Prediger, das sind die weisen Männer in der Bibel. Und was sie festgehalten haben, spricht von etwas anderem als dem, was wir hier lesen. Es lohnt sich trotzdem, auf die Geschichte einer Mehrehe zu hören, weil manche Leute heute ungewollt und zeitlich versetzt, aber eben doch eine Familie mit mehreren Partnern bilden. Das Stichwort Patchwork-Familie habe ich gerade schon gesagt. Und was dort untereinander passiert, berührt sich oft mit dem, was wir heute lesen. Es lohnt sich zu schauen, weil manche eben auch eine Frau haben, der sie verpflichtet sind, mit der sie Kinder haben, und eine Frau haben, die sie lieben. Man mag das auch noch mal umdrehen, wenn ihr wollt, für Männer und Frauen, aber ich mache es mal so, wie es jetzt in dieser Geschichte erzählt wird. Und es gelingt mal besser und mal weniger gut, so miteinander klarzukommen, wenn eine Ehe gescheitert ist zum Beispiel. Es lohnt sich aber auch, auf diese Geschichte zu hören, weil die Nebenbuhlerin oder die Feindin, wie Peninna hier im Text auch genannt wird, heute gelegentlich den Namen einer Firma hat. Oder den Namen des Sportvereins. Sehr zu meinem Leidwesen gelegentlich auch den Namen unserer Gemeinde trägt. Und ich finde, dann lohnt es sich mal hinzuschauen, wie geht das denn, wenn er hin und her gerissen ist. Und vielleicht hilft uns das ein Stückchen weiter. Schauen wir uns die beiden Frauen nochmal an. Mit dem nächsten Bild, da ist Hannah, die Frau, die Elkana liebte. Ausdrücklich wird's gesagt. Und ausdrücklich wird auch geschildert, wie sehr er ihr zugetan ist. Und wie er drum sorgt, dass sie ein extra Stück Fleisch beim Opfer bekommt. Und wie er ihr sagt, du hast doch mich, bin ich dir nicht viel mehr wert als 10 Söhne. Aber da ist auch die Peninna, die Frau, der Elkana verpflichtet war, wegen ihrer Kinder. Und das führte zu Spott, zu Sticheleien, besonders an diesem eigentlich hochheiligen Fest des Opfertages, wo man zum Heiligtum pilgerte, wo man Gott begegnen wollte als Familie und wo man sich nicht aus dem Weg gehen konnte. Und ihr kennt es vielleicht von Schilderungen von Weihnachtsfesten, die ja für manche Familien eher mit großem Zittern begangen werden oder im Vorfeld besondere diplomatische Verwicklungen mit sich bringen, damit man das einigermaßen mit Anstand über die Bühne kriegt. Und berichtet wird, dass an den Opferanteilen, die da jedes Jahr verteilt wurden, jeder sehen konnte, wer in dieser Familie wirklich wichtig war. Ich habe vorgelesen, dass beim Opfermahl Elkana seiner Frau Peninna und allen ihren Söhnen und Töchtern je einen Anteil vom Opferfleisch gab. Das heißt, und dass Hanna ein extra Stück bekam, denn er liebte sie, obwohl der Herr ihr Kinder versagte. Stellen wir das kurz in Verhältnis. Hanna bekam ein Opferstück, ein Stück plus das Mitleid oder die Liebe ihres Mannes macht 2 Stücke. Und Peninna und alle ihre Söhne und Töchter heißt also mindestens 2 und mindestens 2 macht 4 plus 1 macht 5. 5:2. Dann wissen wir, wo der Hammer hängt. Und zwar 5:2 Anteile vom Opferfleisch, das heißt von dem, was als Segen in diese Familie hineinkommt, von dem Gottesdienst. Wir haben ja den Gottesdienst nicht so handfest. Also der Segen, der wird gesprochen und jeder kann ihn hören und mitnehmen und gut ist. Und beim Abendmahl nimmt auch jeder nur ein Stück. Aber im alten Israel war das so, man ging zum Heiligtum und man bekam von dem Fleisch, das Gott geopfert wurde, das also besonders heilig war. Man teilte sich mit Gott eine Mahlzeit und da bekam man einen Anteil. Und einen Anteil für jedes Kind. Und die Hanna noch einen Anteil, weil ihr Mann sie liebt. Und dann ist klar, das, was hier so richtig an Segen mitzunehmen ist in dieser Familie, das nimmt die Peninna mit. Und nicht die Hanna. Und das bringt sie ein in diese Familie. Und nicht die Hanna. Und die erste Folgerung, die ich daraus ziehen möchte, ist, wenn die Gefühle für einen Menschen stimmen, ist das noch nicht alles. Das spricht gegen die moderne Liebesromantik. Wir denken ja immer, wenn wir uns nur kräftig lieb haben, dann stimmt alles. Wir kriegen auch in jedem Film, den wir gucken und in jedem Lied, das wir hören, mitgeteilt, dass das Entscheidende ist, dass sich zwei lieben. Und wenn die sich lieben, dann kann die Welt gegen sie sein, wie Romeo und Julia. Die werden das schaffen, die werden ihre Liebe behaupten. Romeo und Julia sind gestorben, als sie sich wirklich nahe waren. Wisst ihr, ne? Oder habt gestern im Fernsehen geguckt oder so. Romeo und Julia stehen als das leuchtende Ideal und wir merken in der Realität, es reicht nicht. Liebe muss sich auch gegenüber der Verpflichtung zueinander bewähren oder in der Verpflichtung bewähren. Wenn zwei miteinander leben, dann geht es auch um die Geschichte oder die Erinnerungen. Zum Beispiel, wenn Witwer wieder heiraten, dann haben ihre neuen Frauen oft Schwierigkeiten, gegen die erste Frau anzuleben, wenn die erste Ehe besonders glücklich und lang gedauert hat. Wie schwer haben das manchmal die Witwen dann, ihrem neuen, also die Frauen, dem Witwer, dem neuen Mann, eine Partnerin zu werden, weil sie immer gegen die Erinnerung an die erste Frau anleben müssen. Manchmal ist es so, dass die Frauen Schwierigkeiten haben, gegen die Mama von ihm anzuleben, die erste Frau, die er geliebt hat. Und umgekehrt auch. Aber wir bleiben ja in dem Bild, wie es hier in diesem Text steht. Ihr müsst es im Kopf drehen, wenn es für euch nicht stimmt. Immer anleben gegen diese andere Frau, die im Hintergrund lebt und die irgendwie so wichtig gewesen ist. Die Geschichte, die Erinnerungen ist so wichtig und sie bildet eine Grundlage für die Beziehung, wenn es gut ist und sie bietet da, wo eine andere Beziehung draufgesetzt wird, immer eine große Schwierigkeit. Da geht es auch um Geld, wenn Unterhaltszahlungen geleistet werden müssen. Wenn er verpflichtet ist, seiner ersten Frau und ihren Kindern eben zu helfen, dass sie leben kann. Ich weiß, dass das Unterhaltsrecht inzwischen so ist, dass er das nicht in alle Ewigkeit tun muss, wie das früher war. Aber trotzdem, das stichelt und das macht Schwierigkeiten. Und manche Frau, die einen Geschiedenen geheiratet hat, regt sich richtig darüber auf, dass sie merkt, ich kann machen, was ich will, aber wenn es ums Geld geht, dann ist immer seine Ex diejenige, die es kriegt, beziehungsweise deren Kind. Da geht es um Zeit. Ich habe von der Firma, dem Verein oder der Gemeinde geredet. Wenn die Gemeinde ruft, mal wieder, weil ganz dringend noch was zu erledigen ist, das betrifft vor allen Dingen diejenigen, die sich um Haus und Hof in der Gemeinde kümmern, da gibt es immer was zu tun. Und immer ruft einer noch an und sagt, also hier, das funktioniert nicht, kannst du mal kommen und uns helfen? Da ist immer irgendwas. Da fällt die Heizung aus, dann funktioniert es nicht mit dem, also hier funktioniert natürlich die Technik für den Gottesdienst super, also ich fühle mich total gut, ihr hört mich auch alle gut, glaube ich, prima. Aber dann kommen Leute und wollen eine Veranstaltung machen und kennen sich damit nicht aus. Wen rufen sie an? Und da sind manche andere hier noch, da sind diejenigen, die mit den Kindern arbeiten. Und dann fällt dem Pastor ein, irgendeine ganz verrückte Gottesdienstsache zu starten. Und wen ruft er an? Wer muss es ausbaden, um für die ganzen Kinder zu sorgen? Als ich klein war, haben sich die Familien dann immer verabredet. Und in einer Familie, wir haben immer nachmittags, sonntags, nachmittags, Abendmahl gefeiert. Und ich weiß noch, eine Familie, da musste dann immer die Frau herhalten und den ganzen Stallkinder der ganzen Gemeinde hüten sozusagen. Wir waren dann alle in einer Familie und haben da mehr oder weniger miteinander gespielt oder dumm Zeug gemacht oder so und den Nachmittag verbracht, während alle anderen heilig im Gottesdienst saßen. Und manchmal funktioniert das nicht mehr so mit Zuruf, sondern es wird organisiert. Ihr kennt es, ihr Musiker, ihr seid auch dann, ne, es wird wieder was Neues gemacht und dann müsst ihr ran. Und ihr seid ja auch nicht einer, der dann mal eben am Klavier mitspielt, sondern gleich eine ganze Band. Und es ist schön für alle. Und die anderen werden gerufen. Und die Ehepartner von denen, die dauernd gerufen werden, die gucken manchmal in die Röhre. Und die können das umsetzen in die Firma, die mehr verlangt, weil es wichtig ist, weil es sonst nicht weitergeht. Den Verein, was immer. Es geht auch um die Kraft und es geht bei Männern um Wörter. Männer reden ja mit einem gewissen Kontingent, habe ich mir sagen lassen. Ich gehöre ja nicht zu denen, weil ich beruflich so viel reden muss. Aber ansonsten, wir Männer haben eine bestimmte Anzahl von Wörtern, die wir reden und wenn die raus sind, dann ist auch gut. Und wenn man dann nach Hause kommt, dann muss man auch nicht mehr so viel reden. Und was denkt sie, wenn er in der Firma stundenlang telefoniert? Und jedem alles Mögliche erzählt. Und den Kollegen vom Wochenende. Und dann nach Hause kommt und sie fragt, und wie war es in der Firma? Und so, boah, nix Neues. Der Mann, der mit seiner Frau immer in den Gottesdienst geht und einmal wird sie krank und er geht alleine, kommt wieder und sie will wissen, wie war es denn im Gottesdienst? Und er sagt, war's gut. Und der Pfarrer, worüber hat er gepredigt? Über die Sünde. Und was hat er gesagt? Er war dagegen. Tolles Gespräch. Kann sein, dass sie eifersüchtig wird auf all die Leute, die er dort getroffen hat und vielleicht hinterher noch beim Kaffee nach dem Gottesdienst, mit denen er viel mehr geredet hat. Die Frage, die ihr verheiratet habt, stellen könnt, wenn ihr diese Situation vor Augen habt, wenn ihr das kennt. Die Frage, die ihr stellen könnt, ist, wie kann ich dir, meine Geliebte, gerecht werden? Dich liebe ich doch, sagt der Elkana. Und eigentlich müsste er nicht fragen, hast du nicht mehr an mir als an 10 Söhnen, sondern eigentlich müsste er fragen, und liebe Hanna, wie kann ich dir gerecht werden? Für den Elkana war das nicht so einfach möglich. Aber für euch ist diese Frage ganz einfach möglich. Und dann bin ich wieder bei den Entscheidungen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Ihr könnt euch entscheiden, die Frau, die ihr liebt, nicht nur mit dem Herzen zu lieben und ansonsten muss sie nehmen, was übrig bleibt, sondern ihr zu geben, was das Beste an euch ist und was sie vielleicht braucht, damit ihr ihr gerecht werden könnt. Und ihr müsst es trotzdem austarieren, ich weiß. Muss ich auch. Aber das ist ein Schritt, um die Ehe miteinander tatsächlich leben zu können. Und dann habe ich noch ein Bild mitgebracht, dann sagt der dann nimmt er sie in den Arm und küsst sie, die Frau, die er liebt, und fragt, Mensch, hast du nicht so viel mehr an mir als an 10 Söhnen? Manchmal ist es so, dass die Frau, die du liebst, der alle deine Gefühle gelten und die Frau, die du versorgen musst, der du verpflichtet bist, dass diese beiden Frauen den gleichen Namen tragen. Versteht ihr, was ich meine? Da ist die Frau an eurer Seite und ihr habt sie geheiratet, weil ihr sie liebt. Und manchmal guckt ihr sie an und denkt, wow, ich liebe sie. Sie sieht wundervoll aus in diesem Kleid. Oder was sie jetzt gerade macht, wow, was bin ich für ein Glückspilz, dass ich diese Frau habe. Und dann gibt es den anderen Moment, wo ihr ihr einfach verpflichtet seid. Und wo ihr einfach ihr geben müsst, weil sie so ist, also weil sie an eurer Seite ist, weil ihr sie nun mal geheiratet habt. Sie hat den gleichen Namen. Hanna und Peninna, das sind manchmal die typischen Rollen, die eure Frauen in eurer Partnerschaft hat, unsere Frauen in unseren Partnerschaften haben. Und manche Frau mag die Tränen der Hanna verstehen, weil sie in der Partnerschaft nur am Rande vorkommt und immer zurückstehen muss und immer hören muss, Mensch, ich hab dich doch lieb und du hast doch mich. Was die Partnerschaft einmal begründete, die Liebe, sie tritt hinter der Verpflichtung zurück. Und dann nützt dieses, du hast doch mich, nur bedingt etwas. Immerhin, Elkanah pflegt seine Hanna. Er sorgt sich um sie. Er sagt ihr nicht, damit musst du leben, das hast du vorher gewusst, so bin ich nun mal. Oder beschwer dich bei deinem Vater, der hat mit mir den Ehevertrag gemacht. Das war damals ja die Realität. Und das sind manchmal die Frauen, die Peninnas, die merken, er ist mir verpflichtet und er gibt mir, was ich brauche, aber ob er mich liebt, das hat er mir auch schon länger nicht mehr gesagt. Und das Kleid, das ich letzten Abend anhatte, da kann er sich kaum mehr dran erinnern, weil alles andere so viel wichtiger war. Und sie sitzen da und wissen, auch wenn ich hier den größeren Anteil an seinem Leben habe als alle anderen, ob sein Herz bei mir ist, das weiß ich auch nicht. Frauen, die in der Beziehung in so einer ganz blöden Zwickmühle stecken und manchmal sich drum reißen würden, auch nochmal die andere Rolle erleben zu dürfen. Auch nochmal erleben zu dürfen, dass er ihr sagt, wie sehr er sie liebt. Wenn ihr das für euch fruchtbar machen wollt, dann schlage ich euch folgende Fragen vor, die ihr miteinander besprechen könnt, wenn ihr zu zweit seid. Sprecht mal heute Nachmittag auf dem Spaziergang und fragt, kannst du dir eigentlich vorstellen, warum die Hanna weint? Oder fragt, gibt es jemanden oder etwas, auf das du eifersüchtig bist? Oder wenn ihr es positiv haben wollt und ein bisschen Schiss habt, dass ihr sonst eine zu große Ladung abkriegt, dann fragt ihr, wie kann ich dir meine Liebe und meine Wertschätzung ausdrücken? Und ich glaube, wenn ihr das tut, dann habt ihr ein ganz gutes Gespräch und dann kommt ihr ein ganzes Stück weiter. Und es kann sein, ihr habt ja die Marriage Week, ihr habt eine ganze Woche Zeit, um darüber zu reden. Zuletzt, ich rede nicht von einem, ich mache hier Psychotipps, aber ich rede hier über einen Bibeltext. Und diejenigen, die das erste Buch Samuel ein bisschen kennen und den Einstieg ein bisschen kennen, die wissen, die Hanna bekam dann noch ein Kind, den Samuel. Den ersten und größten und wichtigsten Propheten, den Israel hatte. Den wichtigsten Richter in jener Zeit. Eigentlich also sind diese 8 Verse, die ich euch mitgebracht habe, der Auftakt zu einer Geschichte über eine Gebetserhörung. Es geht also eigentlich nicht um die Rollenverteilung in einer Familie, sondern eigentlich geht es um ein Eingreifen Gottes. Eigentlich geht es darum, dass die Hanna das, was sie erlebt hat, mitgenommen hat und zu Gott gegangen ist. Elkanah sah ihre Tränen und konnte nicht wirklich etwas tun. Die Priester am Heiligtum sahen die Tränen und dachten, die Frau ist verrückt. Gott sah die Tränen und wusste, was er zu tun hatte und schenkte ihr den Samuel. Und das ist das, was ich euch am Schluss mitgeben möchte in eure Beziehung. Vielleicht beten wir auch einfach viel zu wenig für unsere Beziehungen. Vielleicht nehmen wir zu wenig von dem, was uns stört in unserer Ehe, in unserer Partnerschaft und bringen es zu Gott. Oder um es mal ganz positiv zu sagen, man muss ja nicht immer sich mit zu wenig und so ein schlechtes Gewissen machen. Einfach mal die Ermutigung, wenn du an irgendeiner Stelle knappst, dann nimm das und bring das Gott. Wein ihm mal die Ohren voll, weil er die Tränen sieht und weiß, was er zu tun hat. Und das ist ganz am Schluss dann auch nochmal etwas für diejenigen hier, die hier sitzen und sagen, na toll, warum bin ich eigentlich gekommen? Ich bin gar nicht verheiratet. Abgesehen vom Abendmahl, wo ihr heute das Wichtigste sowieso mitnehmen könnt, könnt ihr dies mitnehmen. Bringt das, was euch bewegt, das, wo ihr knappst, zu Gott. Weint ihm mal die Ohren voll, weil er eure Tränen sieht und weiß, was er zu tun hat. Amen.